Ich fange jetzt erstmal mit Akta an. Akta hatten wir tatsächlich schon auf dem. Das ist mein Getränk.
Ja, ich weiß.
Ja, danke. Wieso ist das mein Aufgeber nicht? Ja, Akta hatten wir schon auf dem letzten netzpolitischen Abend. Das war eigentlich so ein ganz lustiges Datum. Ich glaube, das war der 16. Januar. Und der 16. Januar war der Vorabend zum Black Friday. War es eigentlich ein Friday? Nee, war wahrscheinlich ein Black Wednesday. In den USA auf jeden Fall zum Anti-SOPA-Aktionstag, der dazu geführt hat, dass wir auf einmal diese ACTA-Debatte hatten. Also ACTA gibt es seit 2006 oder zumindest seit 2006 wird das Ganze verhandelt. Wir verfolgen das schon seit spätestens 2008. Es hat aber nie jemanden interessiert. Also wir saßen da auf dem CCC-Kongress mit lauter europäischen Aktivisten zusammen und alle waren ein bisschen deprimiert, dass keinen ACTA interessiert, dass das Ganze durchgeht. Dann kam dieser Black Anti-SOPA Day in den USA. Wikipedia hat sich geschwärzt. Es gab Berichterstattung in Deutschland und auf einmal stellten viele fest, oh, sowas Ähnliches droht uns ja auch durch ACTA. Und auf einmal hatten wir diese ACTA-Debatte, was ganz lustig ist. Die große Frage ist immer, worum geht es eigentlich bei ACTA? Man hört dann immer ganz viele Juristen, die der Meinung sind, damit verändert sich überhaupt nichts, das ist nur ein Vertrag, haben wir schon alles in Deutschland. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir sind auch gut vorbereitet in der ganzen Kritik. Zusammen mit EDRI, European Digital Rights, wo wir Mitglied sind, haben wir erst vergangene Woche, dieses zehnseitige Papier rausgebracht und behandeln dort den Artikel 27 des ACTA-Papieres, das sogenannte Internetkapitel, und vor allen Dingen die Frage, was bedeutet es eigentlich, Kooperationsbemühungen im Wirtschaftsleben zu fördern, die darauf gerichtet sind, wirksam Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen. Das ist eigentlich der Schlüsselsatz in ACTA. Und wenn man ACTA rein juristisch liest, dann stellt man fest, passiert ja nicht so viel. Wenn man ACTA aber politisch liest, dann ist das der Schlüsselsatz, weil er führt zu einer gefährlichen Tendenz, die wir ablehnen, nämlich Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Wenn Grundrechte auf einmal von Unternehmen gemanagt werden, ohne dass der Rechtsstaat da eine große Rolle spielt. Wir kennen das aus der deutschen Debatte. Diese freundliche Frau hat das im Jahr 2009 schon mal versucht, mit einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Providern und dem BKA eine freiwillige Kooperation einzuführen, um damals den Zugang zu kinderpornografischen Inhalten zu blockieren. Daraus kam das Zugangserschwerungsgesetz, daraus kam die ganze Zensursula-Debatte, die später zu einem Zensursula-Debakel wurden. Aber quasi das war das erste Mal, dass dieser Weg tatsächlich in Deutschland beschritten werden sollte. Es gibt viele Beispiele aus dem, vor allen Dingen im Ausland, um zu zeigen, was daran schlecht ist. Es gibt erste Domain-Beschlagnahmungen von US-Gerichten, von US-Unternehmen gegen europäische Betreiber. Da ist nämlich die Situation zum Beispiel, dass VeriSign besitzt sozusagen als US-Unternehmen die Zukunftsrechte auf .org, .net, .com Dateien, Domains. Ich habe netzpolitik.org. Wenn ich Pech habe, kann mir so ein US-Gericht einfach mal meinen Blog wegnehmen, wenn sie halt der Meinung sind, ich könnte Urheberrechtsverletzungen drauf haben. Also diese Beispiele gab es schon. In Irland hat der Provider Iacom ein freiwilliges Three-Strike-System eingeführt. Also die schicken freiwillig Warnmodelle und kappen dann den Internetzugang. Etwas, was auch Rechteinhaber in Deutschland favorisieren, dass halt doch unsere deutschen Provider bitteschön freiwillig Warnmodelle verschicken, Warnbriefe verschicken und dann vielleicht auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach mal die Verträge kündigen. Da bräuchte man nämlich kein Gesetz für, was vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern könnte. Das Lustige, also der Funfact hier dran ist, Eierkomm ist pleite. Also man kann auch genau sagen, so Provider, die Three Strikes einführen, schießen sich selbst ins Knie. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber das ist halt der lustige Funfact. In England haben wir eine andere Tendenz. England ist eh ganz böse. Also in England haben wir Provider, die in Echtzeit im Datenverkehr reinschauen, um nachzuschauen, ob es da Urheberrechtsverletzungen gibt. Dann haben wir die Situation, dass fast alle Provider in Großbritannien oder mit der Internet Watch Foundation kooperieren. Die schickt Blocking-Listen an die Provider, die wir einfach so einbauen. Da gab es mal so die lustige Story, dass auf einmal die Wikipedia gesperrt war, weil es ein Scorpions-Albumtitel aus den 70er Jahren gab, wo irgendwie eine 14-Jährige leicht bekleidet abgebildet war. Und naja, da gab es ein bisschen Overblocking und auf einmal war die Wikipedia weg. Hier bei der Internet Watch Foundation haben wir so aktuelle Entwicklungen, weil so ein bisschen Overblocking ist dann auf einmal der Zugang zu L'Aquatature du Net gesperrt oder zum Tor Project oder anderen Webseiten, die jetzt nicht unbedingt den Ruf haben, schädliche Inhalte zu verbreiten. Also je nachdem, von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Auf jeden Fall führt so eine Privatisierung der Durchsetzung von Urheberrechten zu unkontrollierbaren, grundrechtseinschränkenden Situationen. Wir haben ein 40-seitiges Papier, einen Schattenbericht online gestellt vor anderthalb Monaten, nämlich als Herr Otto eine Studie vorstellte. Herr Otto ist nicht von der GEMA, auch wenn das so aussieht. Herr Otto ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, FDP-Mitglied noch, und bringt im Wirtschaftsministerium seit der Machtübernahme 2009 einen Wirtschaftsdialog oder koordiniert einen Wirtschaftsdialog, wo Provider und Rechteinhaber zusammen eingesperrt werden, in der Hoffnung, dass sie sich mal irgendwann einigen und eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung durchführen. Da gibt es dann so Ideen wie, naja, man könnte ja mal ein Two-Strikes-Warnmodell einführen, was Herr Otto präferiert. Sie haben da eine Studie in Auftrag gegeben, die überraschenderweise festgestellt hat, dass man ein Two-Strikes-Warnmodell einführen sollte. War vollkommen unerwartet bei dem beauftragten Professor, der das vorher auch schon gefordert hatte. Wir haben in einer Gebrauchsinformation mal detailliert aufgeschrieben, was daran schlecht ist. Mittlerweile gibt es auch so Papiere bzw. Informationen, was da noch die Forderungen der Rechteinhaber sind. Also Werbedienstleister sollen halt bei Download-Plattformen oder diesen Cyberlocker, wie sie alle heißen, Plattformen ihre Werbung einstellen. Vorratsdatenspeicherung soll freiwillig einfach mal ausgebaut werden, damit man halt das Auskunftsersuchen länger stellen kann. Dann möchte man noch mehr Rechte zur Beauskunftung haben, um halt von Internetnutzern auch mal nicht nur die Adresse rauszubekommen, sondern auch die Bankdaten und so weiter, also von den Providern. Da gibt es halt so einige Fragestellungen grundrechtlicher Natur, ob man das dort machen sollte. Naja, das gilt es alles zu verhindern auf deutscher Ebene, aber wie geht es jetzt weiter bei ACTA? ACTA war kein Thema bis Mitte Januar. Dann war Wikipedia weg. Dann fingen die Polen an rumzuhüpfen. Ihr kennt das vielleicht aus den Medien. So hüpfende Polen jeden Abend, die gegen ACTA demonstrieren. Unsere polnischen Aktivistenfreunde waren auch ein bisschen verwundert, wo die alle herkommen. Das war so eine Gemengelage aus. Irgendwie haben die auch alle aus der Zeitung gelesen, dass da die Wikipedia geblockt werden soll, haben das Ganze als Eingriff in ihre natürliche Medienwelt empfunden. Dann hat die Opposition das Ganze noch ausgenutzt, um halt gegen die Regierung zu bashen. Dann gab es so eine Gemengelage aus Anti-Amerikanismus gegen die Regierung, irgendwie für ein freies Internet. Und das brachte halt so tausende hüpfende Polen die ganze Zeit auf die Straße. Das hat dann wiederum irgendwie deutsche Medien fasziniert. Und in Deutschland gab es dann auch die Idee, ein Aktionstag zu machen, der wurde dann europaweit am 11. Februar organisiert. Und auf einmal gab es dann in 200 Städten in ganz Europa Demonstrationen. Wir haben die hier in Berlin mit organisiert, hatten halt so einen Haufen Schilder gemalt, die auch ganz gut rumgingen, so in verschiedenen Medien. Und das Überraschende an diesen Demonstrationen war, wir haben zum Beispiel in Berlin 600 Menschen angemeldet. Es kamen dann 10.000, die Polizei war ein bisschen überfordert, aber wir konnten es ja auch nicht ändern. Also wir hätten ja gern von 10.000 geträumt vorher, aber wir wollten aber realistisch sein. Und dachten halt, na gut, 600, wenn es gut geht, dann kommen die auch, weil es war minus 10 Grad. Aber diese Demonstrationen haben eigentlich alles verändert. Andreas Müller von uns hat so ein kleines Video gedreht zu diesen ganzen Entwicklungen.
Ja, man sieht, Andreas hat fast keinen Effekt ausgelassen, den das Programm zu bieten hatte. Auf jeden Fall, diese 100.000 Menschen in Deutschland, diese 200.000 Menschen in ganz Europa haben einiges verändert. Das ist Karel de Gucht, oder Gucht, keine Ahnung, ist ein Belgier, EU-Handelskommissar. Und Karel de Gucht ist halt der Mann hinter ACTA, also quasi seine Handels- oder sein EU-Ministerium, Kommissionsapparat für Handel. Wie nennt man das eigentlich? Ah, Direktorat, genau, der Handelsdirektorat, hat ACTA für die EU ausgehandelt und, naja, sein Kopf hängt da so ein bisschen dran. Deswegen hat er ein kleines Interesse daran, dass das so durchgeht, weil sonst verliert er ein bisschen das Gesicht. Und er hatte dann zusammen mit seinem Kabinett die Idee oder die Vorstellung, naja, irgendwie muss man jetzt was tun, weil nachher hüpfen da jede Woche weitere 100.000, 200.000 Menschen da auf Europas Straßen. Und das könnte ja was anderes gefährden, nämlich die EU-Kommission versucht gerade oder plant, die Richtlinie zur Durchsetzung von geistigem Eigentum zu reformieren aus dem Jahr 2004. Diese Richtlinie hat uns damals irgendwie die Abmahnindustrie gebracht. Die liegt im Geist von ACTA. Das, was wir bisher an Vorab-Leaks und so weiter gelesen haben, klingt alles wie ACTA und so weiter, also Förderung einer freiwilligen Kooperation. Und naja, auf jeden Fall hatte die EU-Kommission ein bisschen Panik, dass diese ganzen Proteste rüberschwappen in Richtung IPRED. Und man dachte dann so den taktischen Move, tolle Idee, wir schicken jetzt einfach mal ACTA zum Europäischen Gerichtshof und der soll mal entscheiden, ob das auch alles so rechtlich korrekt ist. Wobei die Sache ist, wie gesagt, rechtlich mag das alles korrekt sein, aber wir bewerten ACTA politisch und ACTA ist politisch falsch. Und da kann auch irgendwie auch wenn der Europäische Gerichtshof feststellen sollte, was immer noch unklar ist, dass ACTA kompatibel mit europäischen Verträgen ist, ist ACTA immer noch falsch. Und wir wollen halt eine Abstimmung darüber. Auf jeden Fall dachte man halt, ACTA ist jetzt erstmal vom Tisch, 1,5 Jahre in die Zukunft verschoben. Wir können jetzt alle Däumchen drehen, IPRED kommt da zwischendurch rein. Dann hat auf einmal das EU-Parlament letzte Woche überraschend gesagt, nee, machen wir nicht mit, wir haben keinen Bock mehr auf ACTA. Also die Vermutung ist, dass eine Mehrheit im Europaparlament jetzt ACTA schnell durchziehen will. Also durchziehen im Sinne von, können wir mal schnell abstimmen, damit es weg ist so. Vor allen Dingen können wir das mal schnell ablehnen, damit es irgendwie weg ist. Weil da gibt es verschiedene Verschwörungstheorien. Also erstmal gibt es Linke, Grüne, SPD, so ein Teil. Ist ja immer ein komplexes System, europäische Sozialdemokraten. Ne? Da gibt es halt die Labour-Leute und sonst irgendwie, die Hardliner sind bei geistigem Eigentum. Da gibt es halt wiederum andere, die ein bisschen vernünftiger sind. Naja, auf jeden Fall, die sind gegen ACTA. Die Liberalen würden es ganz gern überwiegend nochmal zum Europäischen Gerichtshof schicken, weil die sind der Meinung, die ganze Kritik ist unberechtigt. Und die CDU-CSU scheint so ein bisschen, oder die Konservativen scheinen ein bisschen gespalten zu sein. Also im Osteuropa wollen die alle ACTA weghaben, weil nachher springt halt der halbe Ostblock irgendwie auf der Straße rum. Das kommt nicht so gut. Und vor allen Dingen befürchtet man, dass in 1,5 Jahren, wenn der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung trifft, dass diese ganze weitere Debatte in den nächsten EU-Wahlkampf reinfällt. Und wenn man halt für ACTA ist, ist es halt ein bisschen blöd, wenn die ganze Jugend irgendwie dagegen auf die Straße läuft und rumhüpft. Also scheint es im Moment eine Mehrheit gegen ACTA zu geben. Es ist vollkommen ungewiss, wir müssen dafür kämpfen. Auf jeden Fall könnte es sein, dass die entscheidenden Ausschusssitzungen, die quasi eine Vorwahl treffen, eine Vorentscheidung treffen, Ende Mai stattfinden und es dann Mitte Juni zu der Abstimmung in Straßburg kommt. Wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir haben unter acta.digitalegesellschaft.de ein Tool, was nach dem Prinzip Bürger to Politiker läuft, online gestellt. Immer so lustige kleine Banner kann man in sein eigenes Blog einbinden. Man kann auch mitmachen. Dieses Tool zeigt halt mal kurz zusammengefasst Kritik an ACTA und lädt dann dazu ein, Politiker zu kontaktieren. Wir haben die Politiker eingeordnet nach Zustimmung zu ACTA, Wackelkandidaten unbekannt. Also es gibt halt Abgeordnete, die reagieren gar nicht auf Bürgeranfragen. Silvana Koch-Merin zum Beispiel hat noch nie irgendeine Mail beantwortet. So, die steht da halt unter unbekannt Wackelkandidaten. Und es gibt halt welche, die klar sagen, sie lehnen es ab. Und wir sammeln halt quasi, also die Idee ist, ihr schreibt oder ruft an oder schickt einen Fax oder einen Brief, kontaktiert einen Politiker, eine Politikerin, fragt nach der Meinung zu ACTA, kriegt eine Antwort zurück, schickt die uns und wir sortieren die halt ein. naja, Befürworter, Gegner. Dann gibt es halt diese Wackelkandidaten, sehr gerne aus der SPD kommt, die halt irgendwie so formulieren, dass es klingt, dass sie ablehnen, aber wenn man Politiker Deutsch versteht, dann weiß man, die sagen eigentlich überhaupt nichts, aber das auf vierte Seiten oder so weiter. Die wollen sich ja nicht festlegen, aber das bilden wir halt alles ab. Man klickt dann auf so einen Namen drauf und sieht dann Kontaktadressen und wozu, ja, was die einzelne Meinung ist. Das Lustige ist, oder sagen wir mal, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Mithilfe, weil das ist alles größtenteils der Stand von vor 1 bis 2 Monaten. Wir gehen davon aus, und auch in Gesprächen mit vielen Europaabgeordneten, auch so aus Lagern, der konservativen Lagern und so weiter, hören wir immer wieder, dass sie mittlerweile ihre Meinung so ein bisschen am Ändern sind. Wir brauchen halt aktualisierte Meinung. Könnte zum Beispiel sein, dass Herr Kaspari, der für die CSU-CDU federführend ACTA betreut von deutscher Seite, mittlerweile der Meinung ist, dass ACTA keine gute Idee ist. Aber wir haben diese Information noch nicht. Also, wenn ihr Abgeordnete kontaktiert, dann konzentriert euch auf diejenigen, die Zustimmung geäußert haben oder Wackelkandidaten sind. Ja, und meldet uns das Ergebnis. Wir haben weitere Informationen auf unserer Webseite zusammengestellt, ganz viele weitergehende Infos zu FAQs, zu Hintergrundinformationen, zu allen Argumenten und Gegenargumenten rund um ACTA. Das Ziel ist, dass halt das Urheberrecht endlich mal reformiert wird und nicht wie mit ACTA weiter zementiert wird. Und das war jetzt mal so ein kurzer Überblick zu ACTA. Gut, 15 Minuten, genau in der Zeit.